Christus spricht. Muss näher her. Christus Jesus hat dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. Mit dem Wochenspruch aus 2. Timotheus darf ich uns heute Morgen zum 16. Sonntag nach Trinitatis zum Gottesdienst ganz herzlich begrüßen. Ganz besonders begrüßen darf ich Thomas Kretz. Schön, dass du heute Morgen bei uns bist. Vielen Dank für deinen Dienst. Begrüßen möchte ich auch unsere Gemeindeglieder, die den Gottesdienst zu Hause auf CD oder Stick hören. Abzukündigen ist noch Folgendes. Um Montag um 19.15 Uhr trifft sich der Gebetskreis. Am Dienstag um 16 Uhr ist Konfirmandenunterricht. Am nächsten Sonntag um 11 Uhr ist Erntedankfest-Gottesdienst mit Dr. Armin Schwalvenberg. Die Kollekte am nächsten Sonntag ist für Brot für die Welt bestimmt. Die Pflichtkollekte vom vergangenen Sonntag betrug 85 Euro. Allen Gebern ganz herzlichen Dank. Die Kollekte von heute ist für die eigene Gemeinde bestimmt. Wir haben ja in den letzten Jahren beim Erntedankfest immer diese Aktion eine Dose Erntedank gemacht und wollen das auch hier in diesem Jahr wieder tun. Die Claudia wird einen Tisch vorne im Flur aufstellen und jeder, der Lebensmittel mitbringen will, kann sie da vorne dann ablegen und die sind dann für die Tafel in Dillenburg bestimmt. Soweit nun meine Abkündigungen und dann hören wir noch einmal die Band.
Ich möchte zu Beginn den Psalm 140, Psalm 100 lesen. die Nummer 740 in den Gesangsbüchern. Danke dem Herrn, lobet seinen Namen. Jauchze dem Herrn alle Welt. Diene dem Herrn mit Freuden. Kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Erkenne, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst, zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Gehe zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Danket ihm, lobet seinen Namen. Denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit für und für. Ich habe den Ablaufplan heute nicht so ganz bei mir, weil mir das nicht gesagt wurde, dass das Gottesdienst anders ist. Ihr könnt mir dann sagen, wenn ich dran bin oder wenn ich nicht dran bin. Ich gehe dann mal aus, dass ich jetzt die Schriftlesung vorlese. Die Schriftlesung ist Johannes 11, die Auferweckung des Lazarus. Es lag aber ein erkrankter Lazarus aus Bethanien, dem Dorf Marias und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl gesalbt und seine Füße mit ihrem Haar getrocknet hatte. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwester zu Jesus und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, liegt krank. Als Jesus das hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, dass der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass er krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Danach spricht er zu den Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Die Jünger aber sprachen zu ihm, Rabbi, eben noch wollten die Juden dich steinigen und du willst wieder dorthin ziehen? Jesus antwortete, hat nicht der Tag 12 Stunden? Wer bei Tag umhergeht, der stößt sich nicht, denn er sieht das Licht dieser Welt. Wer aber bei Nacht umhergeht, der stößt sich, denn es ist kein Licht in ihm. Das sagte er und danach spricht er zu ihnen, Lazarus, unser Freund, schläft. Aber ich gehe hin, dass ich ihn aufwecke. Da sprachen die Jünger zu ihm, Herr, wenn er schläft, wird's besser mit ihm. Jesus aber sprach von seinem Tode. Sie meinten aber, er rede von der Ruhe des Schlafs. Da sagte ihnen Jesus frei heraus, Lazarus ist gestorben. Und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht da gewesen bin, auf das ihr glaubt. Aber lasst uns zu ihm gehen. Da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, zu den anderen Jüngern, lasst uns mit ihm gehen, dass wir mit ihm sterben. Da kam Jesus und fand Lazarus schon 4 Tage im Grab liegen. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, etwa 15 Stadien entfernt. Viele Juden aber waren zu Martha und Maria gekommen, sie zu trösten wegen ihres Bruders. Als Martha nun hörte, dass Jesus kommt, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus sitzen. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tage. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr tot sein. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommt. Und als sie das gesagt hatte, ging sie hin und rief ihre Schwester Maria und sprach heimlich zu ihr, der Meister ist da und ruft dich. Als Maria das hörte, stand sie eilends auf und kam zu ihm. Jesus aber war noch nicht in das Dorf gekommen, sondern war noch dort, wo ihm Martha begegnet war. Als die Juden, die bei ihr im Hause waren und sie trösteten, sahen, dass Maria eilends aufstand und hinausging, folgten sie ihr, weil sie dachten, sie geht zum Grab, um dort zu weinen. Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war und sah ihn, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihm kamen, ergrimmte er im Geist und erhebte und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sprachen zu ihr, Herr, komm und sieh. Und Jesus gingen die Augen über. Da sprachen die Juden, siehe, wie hat er ihn so lieb gehabt. Einige aber unter ihnen sprachen, er hat den Blinden die Augen aufgetan. Konnte er nicht auch machen, dass dieser nicht sterben musste? Da ergrimmte Jesus abermals und kommt zum Grab. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor. Jesus spricht, heb den Stein weg. Spricht zu ihm Martha, die Schwester des Verstorbenen, Herr, er stinkt schon, denn er liegt seit 4 Tagen. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Da hoben sie den Stein weg. Jesus aber hob seine Augen auf und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich allezeit erhörst, aber um des Volkes willen, das umhersteht, sagte ich's, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Als er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen. Und sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch. Jesus spricht zu ihnen, löst die Binden und lasst ihn gehen. Wir wollen vor der Predigt noch unseren Glauben gemeinsam bezeugen. Ich glaube an Gott, Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Liebe Gemeinde, der heutige Predigttext steht in 2. Timotheus 1, die Verse 7 bis 10. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, noch meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit für das Evangelium in der Kraft Gottes. Er hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt, jetzt aber offenbart ist durch die Erscheinung unseres Heilandes Christus Jesus, der dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Können wir das von uns selbst sagen? Und wenn wir diese Frage beantworten, dann geht es nicht darum, ob wir aus eigener Anstrengung diese Kraft, diese Besonnenheit und diese Liebe hervorbringen, sondern ob der Heilige Geist das in uns erwirken kann, indem wir uns dieser Liebe Gottes immer wieder aussetzen, uns von ihr bescheinen, uns von ihr folgenreich verändern lassen. Was ist denn der Geist Gottes eigentlich? Bevor wir uns jetzt unendlich lange Gedanken machen, was mit dem Geistbegriff gemeint sein könnte, ist es viel wichtiger, was Jesus von dem Geist sagt, was seine Aufgabe ist. Römer 5, Vers 5 sagt uns Paulus, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Der Geist Gottes wird also in der Bibel als eine Kraft Gottes bezeichnet. Und somit gehört er auf die Seite Gottes, nicht auf unsere Seite. Wir können nicht über den Heiligen Geist verfügen, wir können nicht über ihn bestimmen, sondern es ist Gottes Liebe, dass er durch seine Kraft, durch seinen Geist in uns wirken will. Und diese Hauptaufgabe des Heiligen Geistes ist, dass wir erkennen, dass wir unendlich geliebt, wertgeschätzt und gewürdigt sind in Gottes Augen. Und das so, wie wir sind. Mit unseren Schattenseiten, aber auch mit unseren Stärken. Und wenn der Geist Gottes in einem Menschen wirkt, dann verändert er diesen Menschen in einem Prozess. Dann macht er ihm deutlich, dass er nicht nur von Gott geliebt wird, sondern dass diese Liebe eine voraussetzungslose, bedingungslose und allumfassende Liebe ist. Das können wir zu Hause auch einmal in Römer 5, Vers 8 nachlesen, wo es heißt, dass Gott seinen Sohn für uns gegeben hat, als wir noch Sünder waren. Gottes Liebe hängt nicht von unserem Reiz, von unserem Verhalten ab, sondern sie gründet in ihm. Und diese Liebe ist nicht nur voraussetzungslos und bedingungslos, sondern sie wird in Jesus Christus auch als eine allumfassende Liebe erkannt. Voraussetzungslose Liebe kennen wir nicht so intensiv, auch wenn wir voraussetzungslos und bedingungslos einmal lieben können. Aber wir lernen es schon ganz früh, sei es im Kindergarten, in der Schule, im Arbeitsplatz, in unserer Beziehung, sei es in der Familie, ja sei es auch in der christlichen Gemeinde, dass wir Liebe und Wertschätzung und Annahme oft nur so lange erfahren, wie wir erwartungskonform, das heißt den Erwartungen entsprechen, die Menschen an uns setzen. Und wenn wir diesen Erwartungen nicht gerecht werden können oder auch wollen, dann werden wir ganz schnell auch erleben, wie uns diese Zuneigung und Liebe entzogen wird. Allumfassend liebt Gott. Das heißt, da er der Allwissende ist und wie es in Epheser 1, Vers 4 schon heißt, der uns schon in Liebe gesehen hat vor Grundlegung der Welt, bevor er überhaupt die Welt und Menschen geschaffen hat, hat er dich schon in Liebe gesehen. Dass du hier sitzt, ist ein Liebesbeweis Gottes. Und er liebt dich allumfassend. Das heißt, er kennt deine vergangenen Belastungen, er kennt deine gegenwärtigen Belastungen und er weiß auch noch, was in Zukunft alles an Belastungen und Schuld was wir an Belastung und Schuld mitbringen werden. Und seine Liebe umschließt all das. Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern des Bewusstseins seiner Liebe. In 1. Johannes 4, Vers 18 können wir lesen, dass gesagt wird, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe, die vollkommene Erkenntnis der Liebe Gottes treibt die Furcht aus. Die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist noch nicht vollkommen in der Erkenntnis der Liebe. Wie sieht es mit unserem Gottesbild, mit unserem Gottesverständnis, mit unserem Glaubensverständnis aus? Und das frage ich jetzt ganz subjektiv, denn objektiv hat ja Jesus Christus bestätigt, dass Gott die Liebe in Person ist. Er hat nicht nur Liebe und kann nebenher hassen, sondern sein ganzes Wesen ist ausschließlich von Liebe, von Güte und Barmherzigkeit bestimmt. Aber es geht ja nicht nur darum, was bei Gott seit Ewigkeit her objektiv der Fall ist, sondern wie wir das subjektiv erkennen können. Wie sieht unser Gottesverständnis aus? Können wir aufrichtig wirklich sagen, dass wir Gott ausschließlich als Liebe denken können? Oder sind dort vielleicht noch zerstörerische Gottesbilder, vielleicht auch geprägt durch die Verkündigung in der Kindheit oder wann es auch war? Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber vor Gott fürchtet, der hat ihn noch nicht erkannt. In 1. Korinther 13, Vers 9 sagt uns der Apostel Paulus, dass all unser Wissen über Gott Stückwerk ist. Es ist noch nicht fertig. Und auf dieser Welt werden wir niemals Gott in seiner absoluten Liebe, Größe und Schönheit erkennen können. Dieses Stückwerk wird hinweggetan, wenn wir ihn einmal sehen werden, wie er wirklich ist. Aber was wir jetzt schon eindeutig sagen können, und das hat Jesus bestätigt, nämlich in seinem eigenen Leben, in seinem Reden und Wirken, dass Gott ausschließlich die Liebe in Person ist. Dass diese Liebe sogar so weit geht, dass er in Kauf nimmt, für diese Liebe ans Kreuz zu gehen und zu sterben. Und damit das größte Opfer zu bringen, das Liebe in der Lage ist, sein eigenes Leben. Das ist eine Wertschätzung und Würde, die ihresgleichen wirklich sucht. Leben wir in diesem Bewusstsein? Gott ist Liebe. Und wenn wir uns dieser Liebe aussetzen, dann werden wir auch merken, wie das, was uns hier im 2. Timotheus gesagt wird, in einem Prozess auch in uns entstehen wird. Das ist nicht etwas, wenn wir zum Glauben gekommen sind, das wir sofort haben. Wir Menschen sind an sich, auch wenn wir zum Glauben kommen, immer noch die Alten. Natürlich mag die Liebe Gottes einiges bei uns zum Positiven verändern. Aber an sich genommen, losgelöst von Gott, sind und bleiben wir die Alten. Das, was neu geworden ist, die neue Kreatur, das ist, dass wir mit Gott jetzt in Beziehung stehen. Dass wir ihn teilhaben lassen können an all unseren Belastungen, Sorgen, an unseren Schwachheiten. Dass wir wissen dürfen, wenn er uns mit sich selbst versöhnt hat, dass auch wir uns mit unseren Schattenseiten versöhnen dürfen. Dass, wenn er uns so annimmt, wie wir sind, auch wir uns annehmen dürfen, wie wir sind. Und dass wir dadurch gerade auch Veränderungen in einem Prozess erleben dürfen. Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, noch meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit für das Evangelium in der Kraft Gottes. Gottes Liebe im persönlichen Umfeld, in der Evangelisation, in der persönlichen Mission zu bezeugen, hängt immer mit verinnerlichter Erkenntnis zusammen. Wer Gott erkennt, wer von ihm fasziniert ist, wer zunehmend diese Liebe erkennt, der wird, wie es der Apostel Paulus selbst gesagt hat, gar nicht schweigen können. Wir müssen keine guten Redner sein, sondern es ist einfach so, wie es auch in Matthäus 12, 34 mitgeteilt wird, wovon dein Herz voll ist, davon redet dein Mund. Wenn uns zunehmend diese Liebe Gottes bestimmt, dann wird sie uns begeistern, dann wird sie uns faszinieren. Dann müssen wir nicht aus Pflichtempfinden heraus ein Zeugnis für Jesus herausstammeln und schämen uns vielleicht noch dabei, sondern dann können wir warten auf den Moment, wo Gott uns benutzt, ihn zu bezeugen, ganz freimütig. Je mehr wir von der Liebe Gottes ergriffen sind, umso mehr werden wir diese Liebe auch weitergeben. Er hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt. Jetzt aber offenbart ist durch die Erscheinung unseres Heilands Christus Jesus, der dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Gott hat uns gerufen. Warum ist das so wichtig, dass wir das immer wieder wissen? Weil es oft in Verkündigung so rübergebracht wird, dass wir uns aus eigener Kraft für Gott entscheiden müssten, damit er in Folge sich für uns entscheidet. Und ob man dann mit Moralpredigen oder mit der Angst vor der ewigen Bestrafung, der Hölle, Sünde, Tod und Teufel kommt, nein, darum geht es überhaupt nicht. Gott erwartet nicht, dass wir uns für ihn entscheiden, sondern dass wir erkennen, dass er sich für uns seit Ewigkeit her entschieden hat. Gott liebt dich nicht und vergibt dir erst, wenn du ihn darum bittest, sondern du darfst erkennen, dass er dich seit Ewigkeit her liebt, dass er sein liebevolles Verhalten nicht ändert mit deinem Fehlverhalten, sondern dass seine Liebe alles umschließt. Wir entscheiden uns für ihn, weil wir erkennen, dass er sich für uns entschieden hat. Er hat uns selig gemacht. Er hat uns berufen. Das heißt, er hat uns gerufen aus unserer Isolation, aus unserer Unwissenheit. Er hat uns an das liebende Herz herangezogen. Römer 3, Vers 11 macht Paulus das ganz deutlich, denn da sagt er, da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Alle sind abgewichen und allesamt verdorben. 1. Johannes 4, Vers 10, darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott zuerst geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt hat seinen Sohn zur Versöhnung unserer Sünden. Der Mensch ist seit seiner Geburt ein Sünder. Und das ist kein Vorwurf an ihm oder eine Moralpredigt, er sei ein schlechter Mensch, sondern der Sündenbegriff in der Bibel ist erst einmal ganz neutral. Sünde in der Bibel heißt getrennt sein von Gott, Gott nicht zu kennen, von seiner eigenen Seite her mit diesem Gott nicht in Beziehung zu stehen. Jeder Mensch, der hier geboren wird, kennt von sich aus diesen Gott nicht. Es heißt zwar auch in Römer 1, Vers 20, dass wir anhand der Schöpfung eine Ahnung davon haben, dass es einen Schöpfer, dass es einen Gott geben muss, aber wir wissen nicht, wie dieser Gott ist. Und wenn wir diesen Gott in Jesus Christus als Liebe erkennen, dann können wir erkennen, dass es nur die Liebe ist, die uns zu ihm in die Arme treibt. Johannes 6, Vers 44, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater ziehe ihn. Es ist die Liebe Gottes, wie es auch in Römer 2, Vers 4 heißt, die uns zur Umkehr und zur Buße führt. Wenn wir erkennen, dass es einen Gott gibt, heißt das noch lang nichts Positives. Wenn wir aber erkennen, dass es einen Gott gibt, der absolut die Liebe ist, der für uns da ist, der nicht nur in diesem Leben schon unser Helfer und Tröster sein möchte, der uns Beistand sein möchte, sondern der uns auch noch die ewige Gemeinschaft mit ihm versprochen hat, als Himmel bezeichnet. Das ist etwas, was uns aus unserer Isolation, aus unserer Trennung, aus unserer einseitigen Beziehungslosigkeit in seine Arme hineinzieht. Er hat dem Tode die Macht genommen. Was ist die größte Geisel der Menschheit? Die Angst vor der Vergänglichkeit, die Angst vor dem Tod. Und was diese Angst vor dem Tod mit Menschen macht, das können wir tagtäglich sehen. Sie führt dazu, dass wir alle Kraft, alle Zeit, alles aufwenden, hier auf dieser Erde möglich alles erleben zu können, alles mitnehmen zu können, alles beruflich erreichlich zu können, was wir uns nur vorstellen. Wie wunderbar, dass wir wissen dürfen, dass Jesus dem Tod die Macht genommen hat. Wenn wir auf dem Friedhof stehen bei einer Beerdigung, ist das nicht das letzte Wort. Gott hat uns eine Herrlichkeit verheißen, die wir uns in unseren schönsten Vorstellungen nicht vorstellen können. In der Offenbarung 21 wird diese Herrlichkeit der Himmel auf zwei verschiedene Arten beschrieben. Einmal durch die Negation des Negativen, das heißt, dass Gott uns sagt, stellt euch den Himmel einmal so vor, dass all das Schwere, das ihr kennt, all das Leid, all die Ungerechtigkeit, all das Schlimme, Streit, Trennung, all das wird es nicht mehr geben. Und auf der anderen Seite, anhand des neuen Jerusalems, das dort beschrieben wird als eine goldene Stadt, deren Stadttore aus Edelstein und Perlen bestehen, da will er uns liebevoll darauf hinweisen, stellt euch den Himmel vor, indem ihr all das Wertvolle, für das Gold, Edelsteine und alles andere steht, euch in einer Art und Weise vorstellt, die ihr gedanklich nicht wirklich verstehen könnt. All das, was uns wertvoll ist, potenziere es in die Ewigkeit. Gott wird dich liebevoll anschauen und wird dich sagen, es wird noch viel schöner werden. 2. Timotheus 1, Vers 7 sind wunderbare Aussagen. Gott ist uneingeschränkt für uns. Und wenn wir uns von diesem Gott lieben lassen, nicht verkrampft, indem wir ihn lieben müssten, sondern uns von seiner Liebe bescheiden lassen, alles mit ihm in Beziehung setzen, all das, worüber wir dankbar sind, aber auch all das Schwere mit ihm teilen, dann werden wir auch merken, was diese Liebe mit uns Menschen bewirken wird. Dass sie in einem Prozess uns die Kraft geben wird, dass sie uns in einem Prozess die Fähigkeit auch gibt, selbst uns annehmen zu können, uns mit anderen zu versöhnen, Gott zu lieben und besonnen und kraftvoll zu sein. Möge doch diese Perikope heute und das, was wir gehört haben, immer wieder dazu führen, dass wir uns neu zu diesem Gott, der in Jesus Christus Mensch wurde, wenden, dass wir uns in seiner Liebe ausruhen, dass wir in ihm selbst den Frieden finden, nachdem wir uns so sehr sehen. Amen.
Thank you.
Wir wollen noch gemeinsam beten. Lieber Herr Jesus Christus, du siehst, wie oft wir belastet und müde geworden sind, wie uns die Lasten des Alltags niederdrücken und uns kaputt machen. Hilf uns, dass wir all den Ballast doch angstfrei vor dir abladen und ihn auch bei dir lassen und dir unser von dir geschenktes Vertrauen erweisen, dass du uns helfen willst und wirst. Hilf uns, all unsere inneren Zweifel und Misstrauen dir gegenüber abzuladen, sowie all das, was uns bedrückt und uns immer wieder den Frieden raubt. Hilf uns, dass wir von deiner Liebe ergriffen werden und dass das Wissen um deine Liebe und dem, was uns einmal bei dir erwarten wird, unser ganzes Denken, unsere Gedanken immer wieder vereinnahmt. Wir danken dir, Herr, dass du uns gezeigt hast, dass es einen Gott gibt und dass dieser Gott ausschließlich die Liebe ist und nur das Beste für uns im Sinne hat. Ziehe uns durch dieses Wissen immer wieder nah an dein Vaterherz, dass wir in dir den Frieden und die Ruhe finden, den du uns schenken möchtest. Alles, was uns glücklich macht, worüber wir dankbar sein dürfen, aber auch all das Schwere und Belastende, das wir in einer stillen Stunde ganz persönlich unserem Herrn beim Namen anvertrauen dürfen, möchten wir jetzt hier in dem einen Gebet kundtun, das wir gemeinsam beten wollen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich möchte uns noch den Segen Gottes zusprechen. Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen. Der Herr sei neben dir, um dich in die Arme zu schließen und dich zu schützen. Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren vor der Heimtücke böser Menschen. Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst. Der Herr sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist. Der Herr sei um dich herum, um dich zu verteidigen, wenn andere über dich herfallen. Der Herr sei über dir, um dich zu segnen. So segne dich der gütige Gott. Amen.